Los geht's mit dem ersten Teil. Wir haben letztes Mal Lemma 6, 7 bewiesen. Da ging es um Gruppen ungerader Ordnung, auf denen eine Involution wirkt. Und haben uns angeschaut, was wir dann über die Wirkung wissen. In Lemma 6, 8 kommen wir jetzt wieder zu Gruppen, deren zwei Sylow-Untergruppen zyklisch oder diädergruppen sind. Und versuchen, deren Struktur besser zu verstehen. G ist die ganze Zeit die gleiche Gruppe. S, eine der zwei Sylow-Untergruppen von G und S sei zyklisch oder eine Diädergruppe. Und dann werden wir zeigen, dass einer der vier nächsten Fälle eintreten muss. Einer der folgenden Fälle. Erster Fall. F Stern von G ist O2 Strich von F von G. Was steckt da alles drin? F von G hat ungerade Ordnung und es gibt keine Komponenten. Als O2' von F von G enthält seinen eigenen Zentralisator in G. Ich mache mal so einen Kommentar dahinter, einfach damit wir das einordnen können. O2 von G ist dann 1 und wir haben keine Komponenten. Zweite Möglichkeit. Es gibt im Zentrum von G eine Involution. Durch die Aussage, dass in der Menge der Primteiler vom Zentrum von G die 2 verhält. So, das kann auch sein. Was kann noch sein? Es kann sein, dass O2 von G elementarische Ordnung 4 ist. Und die Faktorgruppe G modulo O2G mal O2' von G, hat Ordnung 3 oder 6. Ich überlege aber sogar, also hier bei 3 ist klar, dass es zyklisch ist. Und bei 6 überlege ich gerade, ob ich da noch was zur Struktur sagen möchte. Wir gucken mal, wenn im Beweis nebenbei was abfällt, können wir das noch ergänzen. So, und D, es könnte auch noch sein, dass G eine normale Komponente hat und die Faktorgruppe ist auflösbar. Insbesondere gibt es dann nur genau eine Komponente. Vielleicht gucken wir mal kurz so mit einem Blick drauf von weiter weg. Wie könnte man auf solche Aussagen kommen? Wie könnte man auf solche Aussagen kommen? Naja, S ist zyklisch oder eine Diädergruppe. Auf jeden Fall sind die Involutionen, die in S liegen, interessant und dann kann man sich fragen, gibt es davon eine, die im Zentrum von G liegt? Gibt es eine, die in O2 von G liegt, aber nicht im Zentrum? Das heißt, das O2 ist größer, hat nicht nur diese eine Dimension, sondern ist noch ein bisschen größer und dann wird dann irgendwie was permutiert. So kann man darauf kommen, dass es interessant ist, O2 von G anzugucken. Und dann kann man sich noch fragen, naja, was für Möglichkeiten gibt es denn, wenn O2 von G gleich 1 ist?
Wie kann das dann aussehen? Vielleicht ist die Gruppe selber einfach und ist dann also selber ihre einzige Komponente und bei der Komponente weiß man dann, dass die zwei Südafrika-Gruppen die Eder-Gruppen sein müssen, zyklisch geht nicht. Sowas könnte sein, aber was gibt es noch für andere Möglichkeiten, sodass die nah dran ist, eine einfache Gruppe zu sein? Warum gibt es eigentlich nicht mehrere Komponenten? Was spricht da eigentlich dagegen? Das sind so Fragen, die man sich stellen kann. Und tatsächlich würde ich, wenn ich mit sowas anfange, zuerst auf die Idee kommen, mir die Komponenten anzugucken. Einfach weil ich aus Erfahrung weiß, dass das, wenn man die zwei Stücke kennt, eine gute Idee ist, da anzufangen. Und warum ist es eine gute Idee? Na, weil Komponenten immer gerade Ordnung haben. Komponenten sind, können nie ungerade Ordnung haben, denn sie sind perfekt. Und Gruppen ungerade Ordnung sind auflösbar. Und nur dann perfekt, wenn sie trivial sind. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Komponente habe, muss es so sein, dass die Ordnung durch zwei teilbar ist. Und das heißt, dass ich etwas von der Zwei-Struktur der großen Gruppe in der Komponente sehe. Und das ist dann ein Ansatzpunkt. Dementsprechend unterscheiden wir jetzt die Fälle, ob es Komponenten gibt oder nicht. Aus genau dem Grund, den ich gerade gesagt habe. Einfach weil man Teil der Zwei-Struktur da sieht und man deswegen auf die Idee kommen könnte, dass man diese Info, zyklisch oder die Eder-Gruppen, da gut benutzen kann. Na, wenn es keine Komponenten gibt, dann ist die verallgemeinerte Fitting-Gruppe dasselbe wie die Fitting-Gruppe. Und das heißt, dass dann für uns nur noch interessant ist, welche Rolle spielt die Primzahl 2. Dann hoffen wir, dass wir in einem der Fälle A bis C landen. Könnte gleich so los sein. Gleich ist ja O2 von G gleich 1. Wenn das der Fall ist, dann hat F von G ungerade Ordnung und da es dasselbe ist wie F Stern von G, enthält es seinen Zentralisator und dann sind wir im Fall A. Jetzt sei also O2 von G nicht 1. Das heißt, es gibt da in O2 von G eine Induktion. Und jetzt können wir gucken, falls die zentral ist in G, haben wir Fall B. Und falls sie nicht zentral ist, dann kann man hoffen, dass man sowas wie ein C rauskriegt. Dass es eine Involution in O2 von G gibt, die zentral ist. Na, indem ich den Fall betrachte, dass O2 von G genau Ordnung 2 hat. Was ist dann nämlich los? O2 von G ist ja ein Normalstein. Wenn der jetzt nur Ordnung 2 hat, wie kann denn dann darauf per Konjugation operiert werden? Na, da sind nur zwei Elemente, das Einzelelement und ein Element der Ordnung 2 und bei Konjugation ändert sich die Ordnung nicht. Das heißt, dieses eine Element der Ordnung 2 bleibt genau da, wo es ist und ist damit zentral. Falls also die Ordnung von O2 dann ist die einzige Involution, die wir hier sehen, im Zentrum von G. Das heißt, das Zentrum von G enthält dann eine Involution. Schreibe ich mal so hin. Falls das so ist, enthält das Zentrum von G ein Element von O2. Von G mindestens 4. Bei Ordnung 4 kann schon was Interessantes passieren.
Vielleicht ist es zyklisch, dann hätte man auch wieder eine zentrale Involution. Vielleicht ist es aber auch von einer anderen Struktur. Da müssen wir uns jetzt überlegen, aha, und zwei von G liegt doch in einer Zwei-Sylop-Untergruppe, sogar in allen. Ist also eine Untergruppe von einer zyklischen oder einer Diädergruppe und da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. O2 von G ist selber auch eine Diädergruppe oder zyklisch.
Und die einzige Diädergruppe, bei der was Interessantes passieren kann, ist die Diädergruppe der Ordnung 4. Dann hat man dann nämlich so drei Involutionen und die könnten jetzt noch interessant vertauscht werden. Ansonsten hat man immer eine zentrale Involution und schwupps sind wir wieder im Fall B. Wem ging das zu schnell? Soll ich das nochmal erzählen? Alle gucken mich halbwegs fröhlich an. Nochmal? Okay, nochmal.
Also, O2 von G liegt in S und S ist zyklisch oder eine Diädergruppe. Wie wir heute noch sehen werden, sind die Untergruppen von S zyklisch oder Diädergruppen. Jetzt gucken wir uns mal alle Möglichkeiten an. Falls O2 von G zyklisch ist, dann gibt es zu jedem Teiler der Ordnung immer nur genau eine Untergruppe und insbesondere gibt es eine zentrale Involution. Die ist dann auch zentral im ganz G. Schwupp sind wir wieder in Teil B. Nächste Möglichkeit. O2 von G ist eine große Diädergruppe. Ordnung mindestens 8. Dann gibt es auch wieder genau eine zentrale Involution und die muss auch wieder per Konjugation festgelassen werden. Das heißt, wir sind wieder in Teil B. Der einzige Fall, wo wir nicht automatisch eine zentrale Involution haben, ist der, wo zwei von denen aussehen wie eine kleine Vierergruppe, drei Involutionen, die auch noch irgendwie vertauscht werden. Das heißt, dann muss man da ein Element sehen mit durch dreiteilbarer Ordnung, was da wirklich diese drei Involutionen vertauscht. Ansonsten hätten wir wieder was Zentrales. Wenn also Fall B nicht gilt, dann muss das erfüllt sein und man muss irgendwie die Primzahl 3 da reinkriegen und oh, wir sehen in C, dass da auch sowas steht. So kommt man drauf. Das heißt, was wir massiv brauchen, ist die Zwei-Struktur und dass O2 von G deswegen nur zyklisch oder eine Diädergruppe sein kann. Von G genau eine zentrale Involution und die wird dann von Langs G per Konjugation festgelassen. Jetzt nicht einfach alle im Zentrum nehmen können. Ja, dann müssen wir irgendwas finden, was diese Involution vertauscht. Haben wir innerhalb der Fittinggruppe ja vielleicht noch anderes Zeug da rumlaufen. Dann haben wir also O2 von G und dann schreibe ich mal so ein bisschen Platz hier, dass Produkt der OP von G, wobei P eine Primzahl ist und nicht 2. So. Falls in der Fitting-Gruppe noch was anderes rumläuft als das O2 von G, dann finde ich das hier, diesen ungeraden Anteil. Was machen die Elemente hier mit den Elementen von O2 von G? Können die da per Konjugation irgendwas Interessantes tun? Wie sieht das da aus? Wir sind innerhalb der Fitting-Gruppe, haben hier jetzt einmal den 2-Anteil und hier haben wir alles, was von ungeraden Primzahlen herkommt. Können die Elemente hier da drüben per Konjugation was Interessantes tun? Was müsste man dafür wissen? Man muss die Struktur von F von G kennen. Denn da passiert es alles. So, was ist F von G? Einfach nochmal alles wiederholen, was wir darüber wissen. Und wir gucken, ob wir irgendwas finden, was uns weitergeht.
Erstmal die Definition. Was ist F von G per Definition, die Fitting-Gruppe? Es wird noch geschrieben. Ich kann auch kurz warten. Diese Sachen sind so wichtig, dass wir die zusammen entwickeln sollten. Und wir haben ja Zeit.
Also überlegen wir mal. Was genau war nochmal die Fitting-Gruppe? F von G. Okay, ich sehe, wo das Problem liegt. Wenn man vergessen hat, dass die Fitting-Gruppe ist, dann kann man natürlich mit dieser Idee nichts anfangen. Ja?
Der größte nilpotente Normalteil.
Der größte nilpotente Normalteil. Wir speichern abnormal. Okay. Und nilpotent. Was heißt denn nilpotent? Da gibt es zig verschiedene Charakterisierungen. Und in Gruppentheorie 1 hatten wir so einen Satz, wo 4 oder 5 verschiedene Sachen standen. Und da gibt es was, was dazu passt. Los geht's.
Einerseits ist ja das direkte Produkt der Anteile. Also das. Fang ja. Das weiter.
Es ist das direkte Produkt von all diesen. Das heißt, ich fange an mit O2 von G und dann kommt O für die nächste Primzahl und O für die nächste und von all denen ist das direkte Produkt.
Ja, aber.
Was heißt direktes Produkt?
Dass alle anderen das eine normalisieren. Also
die normalisieren sich gegenseitig, die Bestandteile, ja. Und was bedeutet das jetzt für die Kommutatoren? Wenn ich einen Kommutator bilde von etwas hier mit etwas hier, was passiert dann?
Ja, dann muss er in beiden Gruppen liegen.
Richtig, denn die normalisieren sich gegenseitig. Die Kommutatoren liegen im Durchschnitt, die haben aber Teil an der Ordnung, deswegen ist der Durchschnitt trivial, der besteht nur aus dem Einzelelement. Und das heißt, und das hätte man einfacher haben können, aber gut, dass wir es nochmal besprochen haben, das funktioniert, danke. Innerhalb der Fitting-Gruppe zentralisieren sich die Bestandteile, die zu verschiedenen Primzahlen gehören, gegenseitig. Ich mache ein kleines Beispiel. Sagen wir mal, die Fitting-Gruppe besteht aus O2, O3 und O7. Das sind die Primzahlen, die man sieht, die anderen sind egal. Dann ist da jedes 2-Element mit jedem 3-Element vertauschbar und auch mit jedem 7-Element und so weiter. So, und was brauchen wir denn? Das heißt, dass alle Leute hier mit allen Leuten hier vertauschbar sind. Das heißt, die können da per Konjugation nichts Interessantes tun. Wenn wir also jetzt so ein Element suchen, das per Konjugation hier irgendwas vertauscht, dann ist das garantiert nicht hier zu finden. Jetzt mache ich das größer. Das liegt in O2' von im größten Normalteil der ungeraden Ordnung. Der muss nicht unbedingt nilpotent sein. Es könnte sein, dass da jetzt einfach noch lustiges Zeug dazukommt. Hauptsache, wir haben eine normale Ordnung. Hauptsache, es ist immer noch ein Normalteil. So, wie verhalten sich jetzt diese Leute zu diesen Leuten? Es sind beides Normalteile von G. Was passiert also, wenn ich einen Kommutator bilde? Etwas hier und etwas hier. Ich lande wieder im Durchschnitt. Der Durchschnitt ist wieder 1. Denn das ist 2-Potenz-Ordnung, das hat ungerade Ordnung. Heißt also, das Argument von gerade kann ich verallgemeinern. Alles, was in O2' von G liegt, zentralisiert O2 von G, kann also per Konjugation nichts Interessantes machen. Und das bedeutet, dass wenn ich ein Element suche, was hier per Konjugation die Involutionen vertauscht, dass das dann außerhalb von dem hier mal O2' von G kommen muss.
je die drei Molekülen in einem 3-Zyklus vertauschen. Wir wissen, dass es etwas gibt und wir wissen, dass es das dann hier gibt, weil wir hier unten nämlich gar nicht erst suchen müssen. Wie kann jetzt dieses Element G auf U2 von G wirken? Also auf dieser Gruppe, da haben wir vier Elemente, wir haben 1 und dann meinetwegen noch A, B und A mal B. So sehen die Elemente hier aus. Und was kann jetzt dieses Element G tun? Naja, es vertauscht die drei Molekülen in einem 3-Zyklus, so weit, so gut. Das heißt also, es bewirkt hier so ein Element der Ordnung 3 und wenn ich G hoch 3 betrachte, muss ich U2 von G zentralisieren. Was können denn jetzt die anderen Elemente noch machen? Vielleicht gibt es ja hier in G außerhalb davon noch mehr Zeug. Wir haben schon geklärt, kann nichts Interessantes passieren in der Kombination. Alles Interessante passiert außerhalb. Und wir wissen, dass so ein 3-Zyklus bewirkt werden muss. Gibt es noch irgendwas anderes, was man mit den Evolutionen machen könnte? Wenn ich jetzt ein anderes Element schnappe, was könnte das noch anderes tun als das G? Das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Wenn ich ein Element aus G hernehme und mir anschaue, was das auf dieser kleinen Gruppe per Konjugation bewirken kann, dann muss ich ja in der Automorphismengruppe von dieser kleinen Gruppe der Ordnung 4 landen. Es sei denn, ich mache einfach gar nichts. Das ist auch alles. Also ich schnappe mir ein H aus G. Entweder tut es gar nichts, das ist erlaubt, oder es tut das, was G tut, nämlich 3-Zyklus. Kann es noch was anderes machen? Oder haben wir jetzt schon alles gesehen? Das ist meine Frage.
Ja?
Also sollen jetzt alle drei Elemente auch vertauscht werden? Oder geht es auch?
Das ist eine gute Frage. Was kann man sich denn theoretisch noch vorstellen?
Na, dass nur zwei Elemente vertauscht werden.
Ja, warum nicht?
Eins wird festgelassen.
Genau. Warum nicht? Warum? Ich meine, wir erwarten doch, dass das O2 von G in einer Süderfruppe liegt, die größer ist. Und in der könnte das ja schon passieren. Da könnte es auch schon sein, dass man ein Element findet, was zwei von denen vertauscht und das dritte festlässt. Zum Beispiel könnten A und B vertauscht werden und dann bleibt dieses Produkt fest. Ja, warum nicht? Aber mehr geht halt auch nicht. Diese Automorphismengruppe ist so klein und G-Modulo, den Zentralisator davon, muss ja isomorph sein zu einer Untergruppe der Automorphismengruppe. Das heißt, so sehen wir, dass da das Größte, was rauskommen kann, Ordnung 6 ist und die Struktur ist dann die einer S3 auf diesen drei Inklusionen. Naja, dann haben wir halt auf jeden Fall diesen Anteil der 3, das haben wir gerade gesehen. Dann sind wir in Fall B.
Und ob jetzt diese extra 2, die nur 2 vertauscht, ob die noch da ist oder nicht, das wissen wir nicht und das ist aber auch egal, denn in jedem Fall landen wir in Teil C.
Dann gilt für alle H aus G ohne O2 von G mal Strich von G. H wird G. Oder das Erzeugnis von H und G wird auf O2 von G S3. Und damit meine ich nicht wirklich auf O2 von G, sondern auch der Menge der verschiedenen Elemente. Darauf wird wie eine S3. Das sind die beiden Möglichkeiten. Immer dann, wenn ich da ein Element finde, dann macht es einen 3-Zyklus oder es macht was anderes und dann muss es zusammen mit diesem 3-Zyklus eine ganze S3 geben. So, insbesondere ist jetzt G modulo Zentralisator von O2 von G, isomorph zu einer Untergruppe von S3. Und das ist fast das, was da oben steht. Wir müssen uns noch klar machen, dass, ich schreibe das jetzt hin. Das bedeutet, oder
eigentlich nicht das, sondern die Tatsache, dass die Automorphismengruppe von U2 von G so klein ist,
da die Automorphismengruppe, also die ganz abstrakte Automorphismengruppe von U2 von G, wissen wir, dass G, G ist der Normalisator von O2 von G, Modulo der Zentralisator, isomorph zu einer Untergruppe, das hatten wir letztes Mal schon das Zeichen, isomorph zu einer Untergruppe von S3 ist. Und das sieht fast so aus wie da oben. O2 von G liegt in seinem eigenen Zentralisator, das ist Arbitsch. O2' von G liegt auch im Zentralisator, haben wir vorhin besprochen, mit den Kommutatoren. Das heißt, die Gruppe, die da oben steht, liegt in dieser Gruppe drin. Das ist die Frage, warum wird die nicht noch größer? Warum ist die auch isomorph zu einer Untergruppe von S3? Und dann sehen wir, die Ordnung kann nur 3 oder 6 sein. Die Ordnung kann nicht 2 sein, ansonsten wären wir in Fall B. Wissen wir, ups, was ist das? Das ist jetzt die letzte kleine Überlegung. Wir wissen schon, O2 von G mal O2' von G liegt im Zentralisator. Und jetzt muss ich Ihnen irgendwie noch, oder wir müssen uns jetzt noch klar machen, dass die andere Richtung auch gilt. Dann haben wir alles geschafft.
Sie können ja schon mal überlegen, ob Sie das sehen,
warum da nicht noch anderes Zeug rumlaufen kann.
Ich möchte benutzen, was ich vorhin schon einmal zur Illustration gesagt habe, nämlich, dass man, oder wir haben bisher noch nicht benutzt, dass U2 von G in allen zwei Sylow-Untergruppen liegt und dass wir wissen, was die für eine Struktur haben. Und U2 von G ist ein Normalteiler von G, es ist also auch normal in diesen zwei Sylow-Untergruppen. Und jetzt wird es interessant. Wenn unsere zwei Sylow-Untergruppe hat den Namen eigentlich, ich nenne sie mal S. Wenn die zyklisch ist, dann ist es langweilig, da sind alle Untergruppen normal. Wenn es eine Diädergruppe ist, wird es interessant, denn die Diädergruppen haben, wenn sie groß genug sind, nicht mehr so viele Normalteiler.
Sie haben immer mehrere Normalteiler von Index 2, einmal zyklisch und dann noch so die Diäderzeug, hören wir nachher. Aber wenn man dann in die kleineren Untergruppen geht, dann bleiben da auf einmal nur noch zyklische, nämlich die, die man in den großen zyklischen Normalteilern schon sieht. Und da ist dann auf einmal nicht mehr so reichhaltig. Da O2 von G nicht zyklisch ist, sondern elementarisch der Ordnung 4, ist es gar nicht so einfach hinzukriegen, dass das normal ist.
Es ist jetzt schon mal nicht zyklisch. Es muss eine Diädergruppe sein.
Und wie groß kann die sein, damit dass eine elementarische Untergruppe der Ordnung 4 ein Normalteiler ist? Das geht nur bei Ordnung 8. Werden wir nachher sehen. Ich muss da jetzt leider immer wieder vorgreifen. Was jetzt? Habe ich wirklich der Sylow-Gruppe einen Namen gegeben? Ja, okay, gut. Wir beachten, dass es auch noch O2 von G normal in S ist und S nicht zyklisch ist. Tatsächlich muss es muss die Ordnung von S gleich 8 sein und S eine Diäder. Naja gut,
Und jetzt können wir uns den Zentralisator einfach nochmal angucken mit diesen Zusatzinformationen. Der Zentralisator in G von 2 von G ist ein Normalteiler von G. Warum? Weil nur 2 von G ein Normalteiler ist. Zentralisatoren von Normalteilern sind selber Normalteiler. Was liegt da drin? Naja, S ja wohl nicht, denn S ist jetzt eine Diedergruppe der Ordnung 8. Und wenn man da drin eine elementarische Untergruppe der Ordnung 4 hat, dann ist die normal, aber nicht zentral. Es gibt nur eine zentrale Involution. Heißt also, dass jetzt nicht ganz S da drin sein kann, sondern aus S sehen wir tatsächlich nur diesen Anteil der Ordnung 4, der schon selber das O2 von G beschreibt. Alles andere muss ungerade Ordnung haben. Und O2 von G selber ist ja da drin zentral. Das heißt, wir können schreiben, der Zentralsatz von O2 von G ist O2 von G mal O2' von diesem Ganzen. Und das ist wiederum auch normal in G. Und so kann man sehen, dass das hier tatsächlich dasselbe ist wie O2 von G mal O2' von G. Und da O2 von G nicht im Zentrum von S ist, aber im Zentrum von diesem Zentralisator da drüben, von einem Normalteiler liegt, also in O2' von der ganzen Gruppe. Das heißt, das liegt in O2 von G mal O2' von G und damit haben wir die Gleichheit. Und damit haben wir dann Aussage C. Wir haben jetzt gezeigt, falls es keine Komponenten gibt und auch keine zentrale Involution in G, dann muss Fall C eintreten. Denn wir haben die Struktur geklärt von O2 von G und wir haben auch geklärt, dass es da irgendwie so ein Dreier geben muss, der die drei Involutionen vertauscht. Und dann bleibt für die Faktorgruppe nur Ordnung 3 oder Ordnung 6. Das war der erste Fall. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch den Fall, dass es Komponenten gibt. Bevor wir das machen, jetzt kommt halt so ein bisschen rumargumentieren mit Komponenten. Bevor wir das machen, möchte ich einmal gucken, ob es zum ersten Fall Fragen gibt. Was soll ich nochmal erklären? Nochmal anders, nochmal langsamer. Dann kommt jetzt der zweite Fall. Oh, jetzt hat er eine Komponente. Aha. Nehmen wir uns eine her. Wir wissen jetzt so viel. Es ist ganz großartig. Nehmen wir erstmal ganz E von G. Das ist ein Normalteiler, so eine charakteristische Untergruppe. Wenn ich einen Normalteiler in eine Zwei-Sylow-Untergruppe reinschneide, dann kommt eine Zwei-Sylow-Untergruppe des Normalteilers raus. Ich kann also jetzt E von G mit S schneiden und sehe dann eine Zwei-Sylow-Untergruppe von E von G. Gut, jetzt verteilt sich das aber auf die einzelnen Komponenten. E von G ist ja möglicherweise jetzt noch ein Produkt von mehreren. Aber E von G ist ein zentrales Produkt. Insbesondere sind all diese Komponenten, die einzelnen, normal in E von G. Das heißt also, dass diese Zwei-Sylow-Untergruppe, die ich bekommen habe, indem ich mit S schneide, jetzt auch wieder geschnitten mit den einzelnen Komponenten, Zwei-Sylow-Untergruppen der einzelnen Komponenten gibt. Anders gesagt, E geschnitten S ist, oder ich kann, ich darf davon ausgehen, dass E geschnitten S eine 2-Sydow-Untergruppe von E ist. Nenne ich die mal S0. Bei mir ist die T. Ich möchte die umbenennen, weil ich sonst gleich durcheinander komme. T. Und da ist auf jeden Fall was. Komponenten haben gerade Ordnung. T ist nicht trivial. Und T ist eine Untergruppe von S, sogar ein Subnormalteil. Warum? Untergruppen sind Subnormalteile, also Subnormalteil in der Untergruppe. Ha. Und wieder sind wir bei der Frage, was für Normalteiler, was für Subnormalteiler hat so eine 2-Sydow-Untergruppe, also eine Diedergruppe oder eine zyklische Gruppe. Und wir fangen unten an. Was kann T sein, was kann T nicht sein? Na, T ist bestimmt nicht zyklisch. Denn wenn T zyklisch wäre, dann hätte unsere Komponente E zyklische 2-Sydow-Untergruppen. Dann hätte die einfache Gruppe E Modulo Z von E zyklische 2-Sydow-Untergruppen. Aber wir haben schon gesehen, dass das ganz schlecht ist. Einfache nicht-arische Gruppen haben keine zyklischen 2-Sydow-Untergruppen. Da E Modulo Z Zentrum von E quasi einfach ist, also insbesondere nicht-arische, E ist quasi einfach. E Modulo Zentrum von E ist einfach und nicht-arisch, so sollte ich es hinschreiben. Und das heißt auch, dass wir in dem Fall, in dem wir jetzt sind, wo S nämlich eine Diedergruppe ist, auch einschränken können, wo das T liegt. Es kann halt nicht in dem großen zyklischen Normalteil liegen. T selber muss jetzt eine Diedergruppe sein. Insbesondere ist S nicht zyklisch, sondern eine Diedergruppe. Da habe ich Lemma 6.1 benutzt. Hier in diesem, deswegen ist T nicht zyklisch. Bisher haben wir nur die eine Komponente E angeguckt. Was wäre los, wenn wir da jetzt noch eine hätten? Wir können uns das ja mal angucken. E ist eine Komponente. Wenn es noch eine gibt, dann liegt die jetzt so zentral daneben und sieht genauso oder irgendwie anders aus. Aber alles, was wir für E gemacht haben, können wir auch für L machen. Heißt also, dass L auch nicht zyklische 2-Sydow-Untergruppen hat, sondern dass es auch eine Diedergruppe sein muss. Und jetzt haben wir ja auf einmal, wenn wir uns vorstellen, dass es wirklich zwei verschiedene Komponenten sind, ein zentrales Produkt von zwei Diedergruppen der gleichen Größe oder von unterschiedlichen Größen. Und das alles muss ich jetzt aber noch wiederfinden in der großen Diedergruppe S. Nun passt das denn?
Nicht so gut, ne?
Wenn es ein direktes Produkt ist, beziehungsweise wenn zumindest die beiden 2-Sydow-Untergruppen ein direktes Produkt ergeben. Ich erinnere nochmal daran, dass die kommutieren. Wenn man also jetzt sowas hat wie T hier und irgend so ein T-Schlange hier von L, TL, okay. Wenn das ein direktes Produkt ist, dann haben wir auf einmal innerhalb von S ein direktes Produkt von zwei Diedergruppen. Das gibt's nicht. Was ist der andere Fall? Na, es könnte sein, dass es kein direktes, sondern nur ein zentrales Produkt ist und dass sie zum Beispiel ein Element der Ordnung 2 gemeinsam haben. Das geht aber auch nicht. In jedem Fall können wir dann Untergruppen basteln, die elementabel sind und zu groß. Also mindestens von Ordnung 2 hoch 3, wenn nicht sogar noch größer. Und das lebt einfach nicht in der Dieder-Gruppe. Funktioniert nicht. Und deswegen gibt es nur eine Komponente. In dem Moment, wo ich 2 hätte, hätte ich da auf einmal so eine 2-Struktur, die nicht in eine Dieder-Gruppe reinpasst. Ich schreibe mal nun, ergibt die Untergruppenstruktur von Dieder-Gruppen. Das heißt bei uns S, in der das ja alles irgendwie leben muss. Dass es möglich ist, zwei Sydow-Untergruppen von den Komponenten so auszuwählen, dass die alle gemeinsam in S liegen. All das ganze Zeug ist da angegangen. Das ist ziemlich viel, was ich da jetzt nicht hingeschrieben, sondern nur erzählt habe. Damit haben wir schon was geschafft. In Fall D stand ja, es gibt nur genau eine, nee, das stand da nicht, da steht, es gibt eine normale Komponente und es folgt dann erst, dass es die einzige ist, weil die Faktorgruppe auch nicht weiß. Naja, normale Komponente haben wir jetzt. E von G ist normal, wenn das nur aus einer Komponente besteht, ist die normal. Und um D komplett zu beweisen, müssen wir jetzt noch die Faktorgruppe anschauen. Das muss ich mir noch kurz angucken, was habe ich mir hier aufgeschrieben. Okay, S ist eine Dieder-Gruppe. Dieses T, was wir immer noch haben, liegt da drin und ist gleichzeitig normal. Wir haben schon geklärt, dass es nicht so oft geht. Tatsächlich muss jetzt wieder S eine Dieder-Gruppe der Ordnung 8 sein. Und, das stimmt nicht. Aber der Index muss 2 sein. Weiter ist jetzt T normal und S. Und die einzigen Dieder-Gruppen, die Normalteiler sind in einer größeren Dieder-Gruppe, sind die von Index 2. Siehe später. Und dann ist da oben, also da passiert dann tatsächlich noch was. Das ist dann nicht so, dass die Elemente außerhalb des T zentralisieren oder so. Nee, das wird ja eine größere Dieder-Gruppe. Das heißt, wir lernen jetzt ganz viel einfach aus der Untergruppenstruktur von Dieder-Gruppen. Was wir jetzt auch noch nebenbei mit rausbekommen haben, ist, dass O2 von B in E drin liegen muss. Das heißt, es ist 1 oder es liegt im Zentrum der Komponente und ist gleich von 1 verschieden. Denn ansonsten hätten wir wieder so eine Situation, O2 von B liegt ja in F von G und zentralisiert deswegen diese Komponente und dann kann man wieder rechnen. Hier haben wir jetzt so eine Dieder-Gruppe und dann ein zentrales Produkt mit noch irgendeinem Kram, das passt nicht in S rein, das passt nicht zur Untergruppenstruktur von Dieder-Gruppen. Das geht nur, wenn O2 von G da drin liegt. Ja, damit ist jetzt schon ziemlich viel. Ich möchte die Faktorgruppe G modulo E verstehen. Ich möchte G modulo E verstehen. Ich möchte sehen, dass das auflösbar ist. Und dazu möchte ich gerne sehen, dass G modulo E zyklische zwei Hüllhoff-Untergruppen hat. So, wie mache ich das? Im Prinzip kann man das jetzt mit dem, was wir gemacht haben, schon fast sehen.
Dazu muss ich aber, glaube ich, ein Bild malen.
Und wenn wir es nicht sehen, dann kann ich dazu auch noch ein bisschen mehr erzählen. Also, wir haben hier oben irgendwo die große Gruppe G, hier haben wir irgendwo G, innerhalb von E haben wir hier eine große Gruppe S, S geschnitten E ist unsere zwei Sydow-Untergruppen T von E und dieser Index hier ist 2, das hier ist ungerade. Und was sagt uns das über den Index von E in G? Naja, da muss jetzt noch eine 2 vorkommen, und zwar diese hier. Aber das, was man sonst noch so sieht, muss ungerade sein, denn mehr Platz ist nicht. Ansonsten wäre die Zwei-Schüler-Untergruppe von ENP klein. Das heißt, ich kann eigentlich jetzt, ohne sehr viel mehr zu erklären, sagen, die Anzahl der Elemente hier in der Faktorgruppe ist 2 mal was Ungerades. Die Zwei-Schüler-Untergruppe hat also Ordnung 2, ist damit klar. Nicht die. Jede Zwei-Schüler-Untergruppe hat deswegen Ordnung 2, ist insbesondere zyklisch. Und dann kommt irgendeiner so tolle P-Komplementsätze und sagt, ha, das ist auflösbar. Es gibt nochmal zwei Komplemente. Das war's schon. Das geht ganz schnell. Okay? Jedenfalls, wenn man da so das in Ordnung nachvollziehen kann. Sie sehen alle ganz glücklich aus. Gut. Okay. Insbesondere hat die Faktorgruppe E und E zyklische, das ist eigentlich überflüssig, zwei Zulaufuntergruppen. Und ist dann auflösbar. Und da habe ich, glaube ich, auch wieder einfach Lemma 6.1 benutzt. Ich muss noch mal gucken, was da genau drin steht, ob ich da wirklich mal das Richtige zitiere oder ob ich mir das gerade ausdenke, dass das da alles so steht. In dem Lemma. Lemma 6.1. Falls die zwei Süderfuntergruppen von G zyklisch sind, dann gilt bla bla bla. Ja, schön. Okay, Lemma 6.1 ist richtig. Das war's. Das sind die vier Möglichkeiten. Und was wir jetzt hoffentlich nebenbei gelernt haben, ist, wie benutzen wir die Struktur der zwei Sylow-Untergruppen? Wie kriegen wir da Informationen über Untergruppen, vor allem über Normalteiler? Was kann man da alles draus ableiten? Was für Fragen haben Sie zu diesen vier Fällen? Ich freue mich gerade, weil es jetzt so richtig losgeht. Was für Fragen haben Sie noch? Okay, dann kommt jetzt eine Schlussfolgerung aus dem Ganzen, bevor dann... ich freue mich auf den zweiten Teil. Lemma 6, 9... Dazu passt eine der neuen Übungsaufgaben, die ich heute reingestellt habe. Lemma 6.9. Gleiche Voraussetzung. S sei eine Zwei-Schüler-Untergruppe von G und S sei zyklisch oder mit jeder Gruppe. Dann ist es okay. Gut, dann kommen jetzt ein paar sehr spezielle Eigenschaften, die wir später benutzen können, die sich ableiten aus dem, was wir schon gesehen haben, beziehungsweise die mit ähnlichen Argumenten folgen. Wenn wir eine Untergruppe T haben, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie die induzierte Automorphismengruppe aussehen kann. Und was das bedeutet, schreibe ich hin. Die induzierte Automorphismengruppe ist die Faktorgruppe Normalisator von T modulo Zentralisator von T in der großen Gruppe B. Dieses Ding hier. Das ist die induzierte Automorphismengruppe von T. Und ich behaupte, dass das eine Zwei-Gruppe ist oder isomorph zu einer Untergruppe von S3. Jetzt geht es um konjugierten Klassen. Teil E keinen einen Normalteiler hat mit nicht-trivialer 2-Faktor-Gruppe, konjugiert. Das wird später wichtig. Und jetzt nehmen wir nochmal die gleiche Voraussetzung wie B. Also wir können. Ich schreibe das mal als Voraussetzung hin, dann ist es schöner. Es habe G keinen Normalteiler mit nicht trivialer 2-Faktor-Gruppe. So, erste Aussage, dann sind alle in Bezug in G konjugiert. Zweite Aussage mit der gleichen Voraussetzung, das ist Teil C. Das ist eine Aussage für elementarische Untergruppen der Ordnung 4. Bis hierhin. Vier größere gibt es ja auch gar nicht. Der Ordnung 4. Ah, ich gebe dir mal einen Namen. Dann gebe ich für alle elementarischen Untergruppen V, so also die Vierergruppe, von G, der Ordnung 4. Der Normalisator von V wird per Konjugation transitiv auf der Menge der Involutionen hier drin. Das ist dasselbe wie V ohne das Einzelne. Und wir sehen jetzt schon, was sehen wir? Wir sehen Bezüge zur Untergruppenstruktur von Diedergruppen. Da standen so ein paar Sachen, die auch mit konjugierten Klassen zu tun hatten, von Involutionen und von elementarischen Untergruppen Ordnung 4 und so weiter. Und wenn wir A gemacht haben, erkläre ich bei B nochmal anders, was diese Voraussetzung heißt, die da steht. So, Teil A. Naja, es ist zyklisch oder eine Diedergruppe. T ist eine Untergruppe, das heißt T ist zyklisch oder eine Diedergruppe. Möglichkeit 1, T ist zyklisch. Da müssen wir also jetzt hier die Automorphismengruppen von zyklischen Zweigruppen verstehen. Und müssen irgendwie glauben, dass das zwei Gruppen sind oder isomorph zu einer Untergruppe von S3. Na, da hat jetzt die Übungsaufgabe mit zu tun, die ich noch reingestellt habe. Wenn man sich Automorphismengruppen von zyklischen P-Gruppen anguckt, und irgendjemand wird die hoffentlich genauer angucken und wir werden das hier besprechen, dann sieht man, dass im Fall der Primzahl 2 rauskommt, dass die Automorphismengruppen zwei Gruppen sein müssen. Automorphismengruppe von T und deswegen auch das hier eine Zweigruppe. Und ich schreibe mal Ü wie Übung, weil das irgendwie im Kontext der Übung hier mal besprochen werden wird. Das heißt, jetzt muss man nur noch da reinstecken, dass diese Faktorgruppe isomorph zu einer Untergruppe davon ist und deswegen auch eine Zweigruppe. So, Automorphismengruppen von Diedergruppen hören wir auch noch was dazu. Wenn die nämlich Ordnung mindestens 8 haben, dann ist die Automorphismengruppe auch eine Zweigruppe. Falls T eine Diedergruppe der Ordnung mindestens 8 ist, dann ist das auch eine Zweigruppe. Das ist auch eine Übung bzw. Mini-Projekt, sehen wir später. Das heißt, wir haben nur noch den Fall, dass T elementarisch in Ordnung 4 ist. Naja, und dann wissen wir Bescheid. Haben wir vorhin besprochen. Die Automorphismengruppe von einer elementarischen Gruppe der Ordnung 4 ist eine S3. Und da muss also dieser Normalisator oder Zentralisator, linker Gruppe, isomorph zu einer Untergruppe von S3 sein.
Gruppe S4. So. S4 hat einen schönen Normalteiler von Index 2, nämlich die A4. Das heißt, S4 hat einen Normalteiler mit einer nicht-trivialen 2-Faktor-Gruppe. Diese Faktorgruppe hier, S4 modulo A4, hat Ordnung 2. Das ist eine nicht-triviale 2-Gruppe. Und deswegen erfüllt S4 die Voraussetzung, die in B steht, nicht. Da steht, es soll kein solcher Normalteiler geben. Hier gibt es aber einen. Einverstanden? So, jetzt gucken wir A4 an. Was für Untergruppen hat A4? Na, da haben wir die V4 und Untergruppen davon, und wir haben die Untergruppen, die von drei Zyklen erzeugt werden. Das heißt, wenn wir hier so unsere Untergruppen haben, dann haben wir da eine Untergruppe der Ordnung 4. Ich schreibe jetzt mal V4 hin, weil ich wirklich konkret in der S4 bin. Dann habe ich hier so Untergruppen der Ordnung 3, also zum Beispiel so das, was erzeugt ist von 1, 2, 3 und so weiter. Bla bla bla. Die anderen sehen genauso aus. Und was für Indizes haben wir da? Hier ist der Index 4, aber es sind auch gar keine Normalteile, deswegen sind die für uns gar nicht so interessant. Die V4 ist normal, hier ist der Index 3. Die Untergruppen von V4, außer der trivialen Untergruppe, sind auch wieder nicht normal, denn die Involutionen da werden ja von den drei Zyklen vertauscht. Das heißt, wenn ich jetzt nur auf Normalteiler schaue, dann ist das sogar auch noch uninteressant. Und ich gucke mir eigentlich nur das an. Das ist der einzige interessante Normalteiler von A4. Die Faktorgruppe hat Ordnung 3, das ist also keine 2-Gruppe. Wenn ich nach einem Normalteiler von A4 suche, wo die Faktorgruppe eine nicht-triviale 2-Gruppe ist, dann kann ich lange suchen, das werde ich nicht finden. A4 erfüllt die Voraussetzung B. So, so ist es zu verstehen. Ich gucke nach Normalteilern und wenn da irgendeiner dabei ist, wo die Faktorgruppe als Ordnung eine 2-Potenz hat und nicht 1, dann ist die Gruppe raus. Und ansonsten bleibt sie drin und erfüllt. Was ist los, wenn... ich überlege gerade. Achso, wenn S nur Ordnung 1 hat, dann gibt es keine Induktion, deswegen sind auch alle korrigiert, das ist langweilig. Wenn S Ordnung 2 hat, dann haben die Sylow-Untergruppen alle Ordnung 2 und mit dem Satz von Sylow sind dann auch alle Involutionen konjugiert, denn es sind ja alle zwei Sylow-Untergruppen konjugiert. Das heißt, interessant wird es erst, wenn S Ordnung mindestens 4 hat und dann besitzt S einen zyklischen Normalteiler vom Index 2. Schreibt mal sowas wie Aussage stimmt, falls die Ordnung von S kleiner als 2 ist. S sei die Ordnung von S mindestens 4 und seien S die Ordnung von S mindestens 4 und T ein Normalteiler von S. Zyklisch und der Index mit dem S sei 2. Das gibt es immer. Wenn S zyklisch ist, ist das klar. Wenn S eine Diädergruppe ist, dann muss ich halt den großen zyklischen Normalteiler nehmen, von dem wir wissen. So. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Also, dann haben wir S. Dann haben wir von Index 2 hier dieses T. Und in S laufen ja noch andere Sachen rum. Hier ist so eine Diäder-Untergruppe. Die nenne ich jetzt mal D1, hier ist die Diäder-Untergruppe D2, es sei denn, S ist sowieso zyklisch. Wenn S sowieso zyklisch ist, dann habe ich das nicht. Dann habe ich hier nur so eine Kette runterlaufen, bla bla bla. Irgendwo da unten ist unsere zentrale Involution. Z. Das Erzeugnis von Z hat auch noch 2, ist das Zentrum von S oder S ist zyklisch und dann ist das einfach die einzige Untergruppe der auch noch 2. So oder so ist das eine charakteristische Untergruppe. Das heißt, wenn ich mit dem Satz von Sylow S auf die ganzen anderen Sylow-Untergruppen, die da rumlaufen, konjugiere, konjugiere ich das immer mit. Das heißt, diese Sonderrevolutionen, die sind auf jeden Fall konjugiert. Die Frage ist, was ist mit den anderen, falls es andere gibt. Soweit? Erstmal? Ist das okay? Die einzige Intuition von T ist zu den entsprechenden zentralen Intuitionen in allen, in den anderen, ich schreibe mal in den anderen, zwei Sylow-Untergruppen von G konjugiert mit dem Satz von Sylow. Ja, nehmen wir an, dass das, was da steht in B, die Aussage, dass das nicht stimmt. Nehmen wir an, es sind nicht alle Involutionen konjugiert. Dann müssen wir jetzt etwas finden, was nicht zu der einzigen Involution in T konjugiert ist. Und wir wissen dann auch, wo wir suchen müssen. Nämlich außerhalb dieser entsprechenden Untergruppen von den Sylow-Untergruppen. Wir können da sogar noch ein bisschen spezieller rangehen.
Das Argument hatten wir schon mal. Ich gucke mal, ob ich das wieder so zusammenkriege, wie ich es beim letzten Mal erklärt habe.
Nehmen wir mal an, wir können zeigen, dass innerhalb von S alle Involutionen konjugiert sind. Nicht unbedingt mit Elementen von S, sondern man darf Elemente außerhalb benutzen, aber wenn ich nur die Involutionen in S angucke, kriege ich die irgendwie eine konjugierte Klasse. Angenommen, ich habe das. Dann komme ich von jeder Involution zu jeder Involution. Denn innerhalb von einer, zwei Sylow-Untergruppe komme ich überall hin und in eine andere Sylow-Untergruppe komme ich mit dem Satz von Sylow. Das Argument hatten wir schon. Heißt also, wenn nicht alle Involutionen konjugiert sind, dann dürfen schon innerhalb von S nicht alle konjugiert sein. Das heißt, ich finde innerhalb von S etwas, was zu diesem Z hier unten nicht konjugiert ist. Und das muss dann natürlich außerhalb von diesem T liegen. Soweit, so gut. Angenommen, E besitzt mindestens zwei Klassen von Involutionen. In S ohne T eine Involution, die nicht zu dieser einen zentralen Involution da unten konjugiert ist. Ich schreibe mal, die nicht in T hinein konjugiert ist. Ich glaube, ich gebe mir mal einen Namen. Die einzige Involution T schreibe ich mal, klein t. In T ist zu den entsprechenden Homomorphen konjugiert. Das heißt, ab jetzt heißt die T, dann nehme ich zu dem Bild auch mal T, klein t, dann passt alles zusammen. Und wenn ich jetzt etwas innerhalb von S finde, was nicht dazu konjugiert ist, dann liegt das in S ohne T und ist nicht nach T hinein konjugiert. Ansonsten müsste es ja das sein, das ist die einzige Evolution, die man hat. Nicht zu T. Das heißt, der gebe ich jetzt auch meinen Namen. In S ohne T gibt es eine Involution, meinetwegen U, die nicht zu T konjugiert ist. Das heißt, die konjugierten Klasse von U in ganz G schneidet unsere Untergruppe T trivial.
Ansonsten müsste ja das kleine t da drin liegen. Das ist die einzige Möglichkeit hier. Jetzt kommt Lemma 5.8, das Thomson'sche Transferlemma. Das war genau für diese Situation gestrickt.
Da steht, wenn man das hat, dann hat die Gruppe G einen Normalteil mit nicht trivialer Zweifaktorgruppe.
Hat es aber nach Voraussetzung nicht, das heißt, es ist ein Widerspruch zum Thomson'schen Transferlemma.
Das war dann 8 und noch nochmal, die Idee kam daher, sich klar zu machen, wie überhaupt die Konjugation von Involutionen funktioniert und dass man jetzt innerhalb von S schon so eine Situation findet, auf die man dann Thomson-Transfer anwenden kann. Und für C kann man jetzt sowas Ähnliches machen. Gleiche Idee. Und jetzt haben wir so eine elementarische Untergruppe V von G, der Ordnung 4. Angenommen, der Normalisator wirkt nicht transitiv, dann heißt das ja, dass es nicht möglich ist, innerhalb von V jede Involution auf jede andere abzubilden. Das heißt also, dass man nicht so einen Dreizyklus da machen kann. Das heißt, man kann nur zwei vertauschen und man kann auch nicht zwei und nochmal zwei andere vertauschen. Das hat man ja sofort eine S3. Das heißt, die Gruppe, die da drauf bewirkt wird, auf V durch Konjugation in G, kann nur so sein, dass da eine Involution festgelassen wird und zwei andere werden vertauscht. Nur das. Oder es wird sogar einfach gar nichts gemacht. Das ist auch eine. In jedem Fall ist dann der Normalisator, Modul den Zentralisator, eine Zweigruppe. Und da wir bei allen anderen, da oben, das steht in A, da wir bei allen anderen Möglichkeiten schon gesehen haben, dass es da auch eine Zweigruppe ist, kriegen wir dann ein normales Zweikomplement. Da schreibe ich etwas hin. Denn das ist ein Komplementsatz, den wir nicht bewiesen haben, explizit der mit den Methoden funktioniert, die wir schon kennen. Und man findet, wenn man in die Literatur guckt und nach P-Komplementsätzen sucht, dann findet man da einen Satz, häufig mit einem Frobenius verknüpft. Wenn man für jede P-Untergruppe von G weiß, dass der Normalisator Modul den Zentralisator eine P-Gruppe ist, dann hat die Gruppe ein normales P-Komplement. Und das ist ja genau die Situation, die wir hier hätten. Wenn wir jetzt für dieses V wüssten, dass da keine S3 drauf bewirkt wird, sondern nur eine Gruppe der Ordnung 2 höchstens, dann ist auf einmal für alle Untergruppen von S der Normalisator nur für die Zentralisator eine 2-Gruppe und dann kommt dieser P-Komplementsatz und sagt, die hat ein normales 2-Komplement. Dann sehen Sie, dass genau der Satz hier passt auf diese Situation. Jetzt folgt, dass E ein normales 2-Komplement hat. Und das ist ein Widerspruch zu der Voraussetzung, denn ein normales 2-Komplement heißt ja, G modulo O2' von G ist isomorph zur 2-Südorf-Untergruppe. Das ist dann also ein Normalteiler, wo die Faktorgruppe eine nicht-triviale 2-Gruppe ist. Und das ist genau verboten mit der Voraussetzung, die in C steht. So, das ist ein sehr guter Moment für eine Pause. Es ist jetzt 5:30. Ich schlage vor, dass wir 10 Minuten Pause machen. Danach kommt Runde 2. Wie lang die ist, das muss ich dann gleich einmal mit Lukas klären, je nachdem, wie lange er für sein Mini-Projekt braucht. Ich warte noch mal kurz, bis Sie fertig geschrieben haben, weil ich gucken will, ob es noch Fragen gibt. Ich mache die Aufnahme schon mal aus und dann gucken wir, was es noch für Fragen gibt.